Ja, Jesus lebt. Wenn das kein Grund ist, den Glauben an ihn zu abonnieren und ihm zu folgen. Ich habe euch heute ein spannendes Thema mitgebracht. Jetzt seht ihr es auch. Auferstanden. Aber warum eigentlich? Wir feiern heute die Auferstehung Jesu. Aber warum ist Jesus eigentlich auferstanden? Warum musste er auferstehen? Ein deutscher Philosoph hat im letzten Jahrhundert einmal gesagt, das war Robert Spemann, christlicher Glaube ist ein Glaube an die Auferstehung Jesu. Christlicher Glaube ist ein Glaube an die Auferstehung Jesu. Das heißt, wenn wir nicht an die Auferstehung Jesu glauben, ist unser Glaube eigentlich kein christlicher Glaube, so wie wir ihn kennen. Aber warum ist die Auferstehung denn eigentlich so wichtig? Denn ich meine, mit Jesu Tod war eigentlich alles getan, was getan werden musste. Jesus war Mensch geworden, er hat uns seine Lehre gegeben, er hat uns gesagt, was es heißt, an Gott zu glauben, ihm zu folgen, ihn zu lieben. Er hat uns ein Vorbild gegeben, er hat uns gezeigt, was es heißt, diesen Glauben zu leben im Miteinander. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Er hat all unsere Schuld auf sich genommen, ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen, hat die Strafe Gottes getragen und hat damit Erlösung erwirkt. Wir sind versöhnt mit Gott. Alles war getan. Also warum ist es wichtig, dass Jesus auferstanden ist? Oder anders gesagt, warum feiern wir heute eigentlich? Ich verrate euch erstmal nur so viel. Es hat was mit Schmetterlingen zu tun. Wer mag Schmetterlinge?
Ja, doch.
Die meisten, okay. Ich fange allerdings ein bisschen weiter vorne an, ein bisschen vor der Ostergeschichte, weil ich mit euch erstmal betrachten will, wie es eigentlich den Jüngern ging, nachdem Jesus gestorben war, also bevor er auferstanden war. Zu der Zeit, wo Jesus kam, haben die Römer gut 100 Jahre schon über Israel geherrscht. Das heißt, nicht nur Jesus und seine Jünger sind so aufgewachsen, sondern auch ihre Eltern, ihre Großeltern, vielleicht sogar schon ihre Urgroßeltern, kannten nichts anderes als diese Herrschaft der Römer. Sie brachten eine fremde Kultur, sie brachten einen fremden Glauben, sie brachten Unterdrückung mit. Und sie versuchten immer wieder, diesen Glauben, diese Religion auf das Land zu prägen. Meistens stießen sie dabei auf Rebellion, weil Israel sich ja als Volk Gottes verstanden hat. Und wie kann dieses Volk Gottes einfach ihre Kultur ändern? Denn der Glaube an den Gott prägt ihre Kultur, ihr Leben, ihren Alltag, alles, was sie betrifft. Zu diesen ja, religiösen, politischen Problemen kamen allerdings auch die sozialen, wie wir sie kennen. Denn die Reichen wurden immer reicher, die Armen wurden immer ärmer, die Alten wurden eher verachtet und wenig versorgt von den Jüngeren. Und die Führer des Volkes kümmerten sich mehr um sich selbst als um das Volk, was ihnen eigentlich anvertraut war. Und dann kam Jesus. Und Jesus brachte eine neue Hoffnung. Er brachte eine neue Art, die Menschen zu unterrichten, ihnen von Gott zu erzählen. Seine Lehre, wie man schreibt, war so machtvoll und so überzeugend wie von keinem anderen vor ihm. Unter anderem deswegen, weil er tatsächlich selber das lebte, was er lehrte. Einer der Punkte, die er lehrte, war das Reich Gottes, was kommen soll. Die Herrschaft Gottes hier auf der Erde. Die Befreiung seines Volkes. Und dabei tat er viele Wunder. Er zeigte seine Macht über Krankheiten, er zeigte seine Macht über die Natur, sogar die Macht über den Tod selbst. Und er zeigte deutlich, er ist der, den die Propheten hunderte Jahre lang verheißen haben, der kommen soll, um sein Volk zu befreien, der Messias. Teilweise folgten ihm dabei bis 5000 Männer plus noch Familie hinter. Das heißt so um die 15.000, 20.000 Mann. Und nach 3 Jahren Reise durch das Land kam es zu der Reise nach Jerusalem zum Passafest. Gut 3 Mal, können wir davon ausgehen, war Jesus zu einem Passafest in Jerusalem. Und wisst ihr, Passa war damals ja, so ähnlich gefeiert wie heute bei uns Weihnachten oder Ostern. Es war ein Fest der Gemeinschaft, es war ein Fest der Familie. Es war ein Fest, wo jeder nach Jerusalem kam, um dort zu feiern. So wie heutzutage so ziemlich jeder zu Weihnachten und Ostern in die Kirche geht, auch wenn er sonst kaum dazukommt. Jesus hatte zuvor darauf hingedeutet, dass nun etwas Großes passieren wird. Und ich glaube, seine Jünger spürten das auch. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Irgendwas liegt vor euch, irgendein Ereignis. Ihr könnt es nicht richtig beschreiben, ihr wisst nicht was genau, aber irgendwas kommt da. Und dann war der große Einzug in Jerusalem. Jesus zog als gefeierter König ein. Wie ja ein großer Feldherr beim Triumphzug in Rom einzog. Die Menge jubelte ihm zu, sie lobte Gott. Und wenn wir dann an den nächsten Tagen schauen, sehen wir, wie Jesus ja seinen Sieg errungen über die religiösen Führer des Volkes. Und sowohl rhetorisch als auch mit seinem Wissen, sodass sie am Ende sich gar nicht mehr trauten, ihn irgendeine Frage zu stellen, weil sie gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt wieder eine Frage stellen, stellt er uns noch weiter bloß vor dem Volk. Alle, die ihm nachfolgten, rechneten fest damit, dass Jesus jetzt Gottes Königreich aufbaut. Sie rechneten damit, jetzt wird Gott anfangen, über sein Volk wieder zu herrschen. Er wird uns befreien von den Römern. Man sieht das unter anderem daran, dass sie schon anfangen zu streiten, wer denn die Ehrenplätze neben ihm haben wird. Links und rechts neben ihm. Und dann kommt der Abend vor dem Passa. Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Er verabschiedet sich von ihnen, er dient ihnen ein letztes Mal. Er gibt ihnen nochmal mit, erklärt ihnen nochmal auf eine neue Weise, wie diese enge Gemeinschaft mit ihm eigentlich aussieht. Und wir denken dann an das Gleichnis von Weinstock und den Reben, dass sie eigentlich aus ihm heraus erst richtig leben können. Und vielleicht verstanden sie jetzt langsam, dass etwas anderes passieren wird, als sie erwartet haben. Dass was anderes kommen wird. Und dann wurde Jesus gefangen genommen und verurteilt. Und so wie am Ende des Triumphzugs der berühmte Feldherr den ins Kapitol besteigt, um seinen Sieg zu feiern, besteigt Jesus Golgatha, die Schädelstätte, den Hügel des Todes. Statt der jubelnden Menge, die ihn umringt, verspotten ihn die Menschen. Verurteilen ihn. Statt dem Siegeskranz, dem Lorbeerkranz auf dem Kopf, trägt er eine Dornenkrone. Statt der glänzenden Rüstung war er nackt. Und so steht er nun auf dem Hügel, gehalten nicht aus eigener Kraft, sondern durch Nägel an einem Kreuz. Und die Ehrenplätze, um die seine Jünger sich gestritten haben, werden besetzt von zwei Schwerverbrechern. Der eine wird ihn annehmen, der andere wird ihn ablehnen. So wie die Menschheit einmal ihn annehmen wird und auch ablehnen wird. Und dann kam der Tod. Der Mann, auf den die Jünger all ihre Hoffnung gesetzt hatten, all ihre Lebensperspektive, alles, woran sie geglaubt haben, war nun weg. Und es folgte Finsternis. Es folgte Trauer, es folgte Einsamkeit, es folgte Unsicherheit. Letztendlich waren wir an dem alten Ende angekommen. Dem Ende, was jeden Menschen erwartet. So wie jedes Leben endet. Je nachdem, welchen Wochentag man jetzt annimmt für die Kreuzigung Jesu, lagen jetzt 1 bis 3 Tage Trauer und Ungewissheit vor den Jüngern. Eine Zeit, in der sie nicht wussten, wie es weitergeht. Eine Zeit, in der sie nicht wussten, was auf sie zukommt. Wo sie zusammensaßen und jeden Tag gefürchtet haben, dass die Pharisäer oder die Römer kommen werden und sie ebenso gefangen nehmen werden. Und das eigentlich Traurige war, während sie daran dachten, dass ihre Hoffnung verloren ist, dass Gott eingreifen wird, um sein Volk zu retten, mussten sie zusammen mit dem gesamten Volk in der Stadt feiern, dass Gott schon mal eingegriffen hat und sein Volk gerettet hat. Doch so traurig wie dieser Tag in der sichtbaren Welt war, umso freudiger war er in der unsichtbaren. Denn Jesus hatte tatsächlich gesiegt. Er hatte Gottes Herrschaft über die Menschheit errichtet. Er hatte den Sieg über die Trennung von Gott errungen. Er hat unsere Schuld bezahlt. Das ist das Geniale bei Ostern, oder am Karfreitag besser gesagt. Denn Jesu Tod brachte unsere Rechnung bei Gott auf Null. Er nahm all unsere Schuld auf sich und brachte sie ans Kreuz. Er trug die Strafe Gottes für uns. Und das Spannende dabei ist, was uns so vielleicht gar nicht unbedingt immer im Kopf ist, für welche Schuld ist damals Jesus eigentlich gestorben? Für alles, was bis dahin passiert ist? Für alles, was vielleicht in der Zeit passiert ist? Nein. Er ist für alle Schuld gestorben. Für alles, was noch kommen wird. Für alles, was wir getan haben, für alles, was wir tun werden. Alles ist bereits bezahlt. Und wie gesagt, theoretisch könnte die Geschichte jetzt zu Ende sein. Jesus ist gestorben, unsere Schuld ist bezahlt, Erlösung ist geschehen. Aber wir wissen, es geht weiter. Und zwar am ersten Tag der Woche waren Johannes, Petrus und die anderen Apostel wieder einmal versammelt. Vielleicht in dem gleichen Raum, in dem sie mit Jesus das Abendmahl gefeiert hatten. Und sie trösten sich gegenseitig, sprechen sich Mut zu, versuchen vielleicht irgendwie mit diesem Trauma klarzukommen. Und auf einmal reißt die Tür auf und es kommen ein paar Frauen reingestürmt. Und ganz aufgeregt erzählen sie, das Grab ist leer. Wir wollten da gerade hin und Jesus noch salben, aber das Grab ist leer, er ist weg, er ist auferstanden. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Jünger dort zusammensitzen und auf einmal in diesen dunklen Raum Licht reinkommt. Und sie erstmal gar nicht wissen, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit dieser Information? Und die wohl Ersten, die reagieren, sind dabei Petrus und Johannes. Und sie stürmen aus dem Haus raus, haben vielleicht gar nicht richtig gehört, dass Jesus auch erstanden ist, nur dass das Grab leer ist. Und sie rennen los. Und wir können davon ausgehen, dass Johannes vielleicht ein bisschen jünger war als Petrus. Zumindest war er zuerst am Grab. Und er schaut hinein und er sieht, das Grab ist leer. Und kurz darauf kommt Petrus. Er sieht das auch, er geht sogar hinein in das Grab und er sieht, dass die Grabtücher, mit denen Jesus umwickelt waren, sauber zusammengelegt dort liegen, wo zuvor Jesu Leichnam lag. Es sah nicht aus, als wäre der Körper irgendwie gestohlen worden, als wäre da irgendein Verbrechen passiert. Es sah vielmehr aus, als wäre jemand einfach aus dem Schlaf aufgestanden, hätte sein Bett gemacht und wäre gegangen. Danach gibt es immer mehr Menschen, die Jesus sehen, die dem Auferstandenen begegnen, die ihn neu erleben können. Und ich glaube, schon allein die Freude der Menschen über die Auferstehung, über die neue Begegnung mit Jesus, ist Grund genug dafür, dass Jesus auferstehen musste. Seine Auferstehung brachte eine neue Hoffnung. Eine neue Hoffnung, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen noch nicht zu Ende ist. Dass Gott gesiegt hat. Dass er sein Reich aufbaut. Wisst ihr, die Jünger brauchten damals dieses Wunder und die Begegnung mit dem Auferstandenen ganz dringend. Jetzt sind sich so ziemlich alle einig, dass wenn Jesus nicht auferstanden wäre, die Jünger es nie geschafft hätten, aus diesem Trauma herauszukommen. Der Gedanke, dass die Jünger von selber aufgestanden sind, sich gesagt haben, so, gut genug getraut, jetzt gehen wir raus, verkündigen das, was Jesus uns erzählt hat und wir sagen einfach, Jesus ist auferstanden. Das hat kein Hand und Fuß. Das würde keiner machen. Das würde gar keiner schaffen. Vor allem nicht mit so einer Dynamik, wie sie die Apostel hatten. Sie brauchten unbedingt diese Stärkung. Und das Verrückte ist, so wie wir jetzt sagen, gut, weil die Jünger rausgegangen sind und es erzählt haben, deswegen muss die Auferstehung passiert sein. War es damals genau andersrum. Die Menschen haben gehört, Jesus ist auferstanden. Sie haben diese Tatsache gehört. Sie haben die Zeugen gehört. Und sie wussten, wenn das passiert ist, dann muss das wirklich Gott gewesen sein. Dann ist Gott wirklich Mensch geworden. Er ist wirklich für uns gestorben. Und das ist ein Grund, an ihn zu glauben, ihm nachzufolgen. Diese Hoffnung, die neue Hoffnung, die kam, diese Freude der Jünger ist ein Punkt, warum Jesus auferstehen musste. Doch es gibt noch einen anderen, der noch viel grundlegender für unseren Glauben ist. Und so lese ich aus 1. Korinther 15, Verse 14 bis 19. Da schreibt Paulus, ich habe es ein bisschen zusammengekürzt. Dort schreibt Paulus, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, in eurer Schuld. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die elendsten unter allen Menschen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist und wir trotzdem in diesem Leben an ihn glauben, auf ihn hoffen, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Denn unser Glaube hätte gerade mal Beständnis hier in diesem Leben. Und selbst da würde er uns wahrscheinlich nicht viel helfen, außer uns ein bisschen Hoffnung zu geben in dieser Zeit. Christus machte uns durch seinen Tod frei von aller Schuld, von allem, was uns getrennt hat von Gott. Doch gleichzeitig wäre es ohne Auferstehung dort einem Stillstand. Das Ende unseres Lebens wäre das Kreuz. Das Kreuz wäre der Nullpunkt unseres Lebens. Und gleichzeitig aber auch ein Ort des Todes. Wir wären befreit und doch ohne Leben. Und jetzt komme ich zu dem Schmetterling. Wir wissen ja, wie so das Leben von so einem Schmetterling stattfindet. Ne? Es fängt an mit so einer kleinen, süßen Raupe. Gut, manche sind mehr süß, manche weniger. Die Raupe frisst ganz viel und verpuppt sich dann. Sie bildet so einen Kokon, der dann irgendwo an einem Blatt oder an einem Ast oder Zweig hängt. Und daraus schlüpft dann nach ein paar Tagen dieser wunderschöne Schmetterling. Also es ist tatsächlich so, ne? Aus dieser schwarzen Raupe wird der Tag vor ein Auge. Habe ich extra geguckt, dass es auch stimmt, dass mir hier niemand irgendwas anhängen kann. Doch meine Frage an euch, hat sich jemand mal damit beschäftigt, was eigentlich mit der Raupe passiert, wenn sie sich in diesen Kokon verwandelt? Weiß das jemand? Es wird was vollkommen Neues draus, ja, genau. Ja, genau. Genau, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemand weiß. Cool. Es ist tatsächlich so. Ich will euch nicht dieses romantische Bild rauben, dass die Raupe quasi in diesem Kokon drin ist, ihr wunderschöne Flügel wachsen und ihr Körper dünner wird und die Fühler wachsen und alles. Sondern es ist wirklich so, dass die Raupe erstmal stirbt. Und das ist so extrem, dass es wirklich quasi eine Art Raupensuppe eigentlich nur noch ist. Die wird in ihre Einzelteile zerlegt. Ja, yes. Und nur noch ganz wenige Teile bleiben wirklich so vorhanden, wie sie sind. Und aus dieser Suppe dann entsteht der neue Schmetterling. Es ist wie, wenn man was aus Lego baut, ein Auto aus Lego baut, das sind die Einzelteile zerlegt und danach wieder ein Flugzeug draus macht. Und das Krasse ist, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würde es uns gehen wie diese Raupe. Wir wären gestorben und würden auf ewig in diesem Zustand des Todes weiter existieren. In diesem Suppenzustand. Ich sag weiter Suppenzustand. Doch gleichzeitig wissen wir, eigentlich wäre es kein richtiger Stillstand. Weil gerade im geistigen Leben ist es meistens so, dort wo kein Fortschritt ist, geht es wieder zurück. Etwas übertrieben in dem alten oder in dem Bild geblieben würde es heißen, wir würden uns wieder zurück in eine Raupe verwandeln. Das alte Leben muss durch etwas Neues abgelöst werden. Und das ist ja eigentlich auch das Geheimnis unserer Errettung. Wir sind mit Jesus gestorben. Wir sind mit ihm begraben worden. Und darum ist die Auferstehung so wichtig, denn erst mit ihr fängt das neue Leben wirklich an. Denn nur weil Jesus auferstanden ist, können wir auch mit ihm auferstehen. Mit ihm dieses neue Leben beginnen. Und das ist es eigentlich Geniale, denn der Tod Jesu bringt unsere Rechnung bei Gott eben nicht nur auf Null, sondern das Leben, was Jesus gegeben hat, seine Liebe, die er gegeben hat, das war so viel, dass es eigentlich viel zu viel war, um nur unsere Rechnung bei Gott zu begleichen. Das ist verrückt, weil wir denken immer, unsere Schuld bei Gott ist so groß, da musste Jesus sterben, dass sie überhaupt bezahlt werden kann. Aber Jesu Liebe und sein Leben waren noch so viel mehr wert, dass daraus noch mehr entstanden ist. Dass neues Leben daraus hervorgeht. Wisst ihr, Gott ist Liebe. Und Liebe drängt zum Handeln. Liebe drängt zur Tat, drängt dazu, sich selbst zu geben. Immer wenn Gott etwas von sich gibt, dann entsteht etwas Neues. Wir sehen das eigentlich dreimal in der Geschichte der Welt. Das erste Mal, als Gott etwas von sich gab, gab Gott der Vater einen Teil von sich und es entstand die Schöpfung. Es entstand die Welt, in der wir leben. Es entstanden wir selbst. Das zweite Mal gab Jesus Christus, der Sohn, einen Teil von sich. Und es entstand die neue Schöpfung. Es entstand ein neues Leben, diese neue Gemeinschaft mit Gott, dieser neue Weg zu ihm. Und das dritte Mal gab der Heilige Geist einen Teil von sich. bei der Geburt der Gemeinde. Es entstand ein neues Volk Gottes. Ein Volk, was nicht abhängig davon war, in welchem Volk du geboren bist, in welcher Kultur. Sondern was davon abhängig ist, wo dein neues Leben angefangen hat. Und ob dein neues Leben schon angefangen hat. Dort am Kreuz, wo Jesus gestorben ist, dort, wo er wieder auferstanden ist. Aus diesem neuen Leben heraus entsteht eine neue Hoffnung. Man kann auch sagen, Erlösung war eigentlich gar nicht möglich, ohne dass was Neues geschaffen wurde. Wir könnten jetzt reden wie Maria, die Schwester von Lazarus. Als Jesus kam, um ihren Bruder wieder aufzuwecken, hat er ihr gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Maria sagte, ja, ich weiß schon. Am Ende der Zeiten, wenn Gott kommen wird, wir wissen jetzt, wenn Jesus wiederkommen wird, dann werden wir alle wieder auferstehen. Alle, die gestorben sind, werden auferstehen und zu ihm kommen. Ewig mit ihm leben. Doch Auferstehung, neues Leben ist eben nicht nur das. Es ist nicht nur was Zukünftiges. Es ist was, was jetzt schon passiert. Denn schon mit seinem Tod hat die Auferstehung der Toten angefangen. In Johannes gibt es dann einen ganz kleinen Vers im Evangelium, in der Passion. Und dort steht, als Jesus starb, dass die Gräber aufgingen und die Toten wieder in die Stadt kamen. Auferstehung hat bereits begonnen. Es ist eine Kraft, die unser ganzes Leben als Christen begleitet, als Nachfolger Jesu. Ich lese dazu mal noch aus Epheser zwei Verse, und zwar Epheser 1, Vers 18 bis 20. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Auferstehungskraft ist die Kraft Gottes, die in uns, in unserem Leben wirkt. Sie verändert uns in den neuen Menschen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unserem ganzen Handeln. Wir können schon jetzt als solch neuer Mensch leben und dennoch sind wir es eben noch nicht. Wir sind quasi, man könnte sagen, um wieder auf das Bild zurückzukommen, in einer Art göttlichem Kokon. So wie die Raupe sich verpuppt und der Kokon sie bei ihrer Verwandlung schützt, so schützt Gott uns bei unserer Verwandlung zu diesem neuen Menschen hier auf der Erde. Dabei kann uns nichts von außen stören. Klar, wir können uns selbst dagegen sträuben, gegen diese Verwandlung. Ne? Ich meine, vielleicht will nicht jeder so ein Schmetterling sein. Aber von außen kann diese Verwandlung nichts stören. Wir sind am Anfang gestorben und Gott schafft etwas Neues aus uns. Und trotzdem sind wir gleichzeitig frei dabei, anders als die Raupe. Denn die Raupe ist ja quasi in dem Kokon, ist sie blickdicht, sichtgeschützt von allem, was außenrum passiert. Keiner kann wirklich in die Raupe hineinsehen. Doch unsere Veränderung passiert hier in der Welt, wo wir leben. Sie passiert eben gerade in der Begegnung mit anderen Menschen. Andere spüren, dass sich in uns was verändert. Sie merken, dass wir nicht mehr so ganz richtig in diese Welt passen eigentlich. Unser Handeln sieht anders aus. Unser Umgang miteinander sieht anders aus. Unsere Werte sind anders. Unsere Ziele sind anders. Zumindest sollten sie es sein. Na klar, dadurch, dass wir in der Verwandlung sind, sind wir eben noch nicht dort angekommen, dass alles perfekt so ist, wie es sein sollte. Und vielleicht versuchen wir auch immer wieder mal mit unseren kleinen winzigen Flügeln, die uns inzwischen gewachsen sind, Flugversuche zu starten. Und stellen dabei regelmäßig fest, dass wir auf die Nase fallen und eben noch nicht so heilig, noch nicht so neu, so perfekt sind, wie wir gern sein wollen. Ich habe euch am Anfang ja das Zitat mitgebracht. Ne? Christlicher Glaube ist ein Glaube an die Auferstehung Jesu. Und die Auferstehung ist deswegen so zentral, weil zum einen die Jünger diese Freude brauchen, diese neue Hoffnung, die damit kam. Damit sie rausgehen können in die Welt, um Jesus zu verkünden. Zum anderen aber auch, weil nur dadurch für uns dieses neue Leben möglich war. Nur dadurch konnten auch wir auferstehen, ein neues Leben mit Gott leben. Und ganz nebenbei gesagt, war die Auferstehung eines der größten Zeichen, die damals geschehen ist, um zu beweisen, dass Jesus wirklich Gott war, dass er wirklich Gottes Sohn war. Die Frage ist jetzt, was machen wir daraus? Was machen wir mit der Information? Was haben die Jünger gemacht? Sie gingen los und sie erzählten davon. Von dem, was sie erlebt haben mit Jesus. Von dem, was er ihnen erzählt hat. Von dem, was passiert ist. Von dem, was nun möglich war, dieser neuen Gemeinschaft mit Gott. Und Menschen, denen sie begegneten, sahen die Veränderungen, die in ihnen passiert ist. In ihnen und in allen, die danach noch weiter zum Glauben kamen. Manche bewegte das auch zu glauben. Manche stieß es aber auch ab. Aber wir wissen, dass die Apostel bis an das Ende der damaligen bekannten Welt gingen. Es gibt Berichte, dass sie von Spanien bis nach Indien unterwegs waren, von Armenien bis Äthiopien, bis an die Grenzen der damaligen Welt, so wie es Jesus verheißen hatte. Und was machen wir jetzt damit? Gehen wir raus und erzählen davon, was geschehen ist, was Jesus in unserem Leben jeden Tag tut? Oder leben wir nur gemeinsam in unseren Gemeindekokons, freuen uns darüber, wie wunderbar sich der andere auch verwandelt, sind vielleicht stolz darauf, wie groß unsere Flügel schon sind oder dass sie noch bunter sind als die der anderen? Geschwister, wir sind das Salz der Erde. Also geht raus und würzt. Wir sind das Licht der Welt, also geht raus und leuchtet. Das Licht Gottes strahlt so hell in uns, dass es eigentlich keiner übersehen kann, wenn wir anderen Menschen begegnen. Es ist wie eine Stadt auf einem Hügel oder wie ein Schloss, was irgendwo auf dem Berg steht, was man von Weitem schon sieht. Es ist wie ein Schwibbogen, der am Fenster steht und im dunkelsten Winter nach draußen scheint. Man kann es nicht übersehen, wenn man in der Nähe ist. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist, dieses Licht nicht zurückzuhalten. Nicht irgendwo unter den Tisch zu stellen, eine Decke drüber zu werfen, sondern es leuchten zu lassen. Das heißt eben, davon zu erzählen, was wir erlebt haben. Davon zu erzählen, was Jesus in unserem Leben tut. Und vor allem Menschen überhaupt erst mal zu begegnen und Leben zu teilen. Ich mache euch Mut. Dieses neue Leben hat angefangen. Wir erleben die Auferstehung, wir leben die Auferstehung. Und deswegen können wir rausgehen und aus voller Kehle verkündigen, der Herr ist auferstanden. Amen. Halleluja. An eurer Überzeugungskraft müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ich sehe es euch nach, vielleicht hattet ihr heute noch keinen Kaffee. Das ist okay, kann ich voll verstehen. Ich würde gerne mit euch zum Abschluss nochmal beten. Gerne nochmal eine Gebetsgemeinschaft machen. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen dazu, ihr dürft auch sitzen bleiben, wie es euch angenehm ist. Lasst uns Gott einfach loben und danken dafür, für das, was er getan hat, für das, was wir mit ihm leben dürfen.